Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid. Die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und ja, der erste Besuch von Chefredakteur von Formel1.de, de.motorsport.com, motorsporttotal.com, Christian Nimmervoll und mir bei einem Formel-1-Rennen steht an. Darüber sprechen wir heute, denn in Imola wird gefahren. Aber zuerst begrüße ich selbstverständlich meine Co-Moderatorin Sophie Affeld. Hallo Sophie.
Hallo Kevin.
Aber er ist auch dabei, der, mit dem ich dahin fahren werde nach Imola. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Wochenende, weil wir ein Update, ja, eine Update-Party feiern werden. Da, glaube ich, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Guten Morgen, Kevin. Guten Morgen, Sophie. Ich sage deswegen guten Morgen. Die beiden werden mich hassen. Also ich sagte, wir können das am Samstag aufzeichnen, aber nur, wenn es wirklich früh passiert.
Ja, und für Christian Nimmervoll machen wir alles möglich. Das ist unser Credo hier, denn es war eigentlich unerlässlich, dass du heute dabei bist, Christian. Denn gerade weil wir ja auch dann dorthin fahren werden, ist es ja umso schöner, auch deinen Input noch mit reinzubringen. Deswegen nehmen wir gerne am Samstagmorgen um 7.30 Uhr diese Ausgabe auf. Und also volle Transparenz für euch da draußen. Also wenn wir im Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ein bisschen verwaschen aussehen sollten, ihr wisst warum. Ja, Christian, ich habe es angesprochen. Großes Update-Spektakel in Imola. Der erste Triple-Header der Saison mit Imola, mit Monaco und Barcelona. Europa-Rennen. Die Teams sind nah dran. Die Teams können jetzt ein bisschen mehr riskieren, was Updates angeht, weil man auch sehr schnell noch mit dem Helikopter vielleicht ein paar Teile hin und her bringen kann, falls irgendwas passieren sollte. Erwartest du auch dieses große Update-Spektakel oder glaubst du, wir kochen das aktuell ein bisschen heißer, als es wird?
Ich weiß nicht, ob es quer durchs Feld sich durchziehen wird, weil einige Teams haben ja Dinge schon gebracht zuletzt. Also gerade Alpine hat einen neuen Unterboden gehabt und auch ein paar andere Teile. McLaren hat ein großes Update gebracht. Also ob es sich wirklich bei allen durchzieht, werden wir uns auch ein bisschen überraschen lassen. Was wir aber wissen ist, dass erstmal dieses lang erwartete Update bei Mercedes kommt, wo ja auch der Zero-Pod-Seitenkasten, auch wenn Toto Wolff immer sagt, Leute, ihr Medien, ihr konzentriert euch viel zu sehr darauf, wie dieser Seitenkasten aussieht, das spielt eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle im Gesamtkonzept des Fahrzeugs. Und das wird wohl auch so sein. Aber auf jeden Fall kommt bei Mercedes ein Update. Da spielt sicher der Unterboden eine zentrale Rolle. Und bei Ferrari, das haben wir zwar noch nie so explizit, zumindest ich nicht, von dem Team selbst oder von Fred Vasseur gehört. Aber es gibt doch sehr intensive Medienberichte, dass zum Heimrennen in Imola möglicherweise die berühmte Badewanne geschlachtet werden könnte und da auch ein neuer Seitenkasten kommen soll. Also die Verfolger von Red Bull, die unmittelbarsten Verfolger, die werden wahrscheinlich Stand Imola ein bisschen was nachlegen. Und da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, weil das schon ein Wegweiser sein könnte für die Saison. Passiert da jetzt was im Kräfteverhältnis? Verschiebt sich da signifikant was oder bleibt trotzdem alles beim Alten? Denn eins ist auch klar, ganz stillstehen wird Red Bull natürlich auch nicht und auch die werden neue Teile bringen. Ob so ein signifikantes Update sein wird wie bei Mercedes, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber die Annahme, dass nur die anderen was bringen und Red Bull sich auf die faule Haut legt, die dürfen wir natürlich nicht haben.
Ja, Sophie, aber aufholen müssen eben Mercedes und Ferrari. Jetzt hat Ferrari schon in Miami den neuen Unterboden gebracht und das Feedback der Fahrer war ja eigentlich vernichtend. Ja, also das Auto war teilweise super schwer einzuschätzen. Ich würde nicht das Wort unfahrbar in den Mund nehmen, aber es war auf jeden Fall schwer zu fahren für die beiden. Dass sie es, ja, Charles Leclerc hat es ja nicht mal fehlerfrei geschafft das ganze Wochenende über. Das Auto zweimal in die Tech Pro Barrier gesetzt. Ja, der Unterboden kann ja eigentlich nur der Anfang sein von einem größeren Update-Paket, auch wenn, und das ist ja wirklich ganz interessant, wie es Christian sagt, man ja eigentlich jetzt nicht super deutlich sagt, da kommt noch mehr, aber da kommt noch mehr, oder?
Ich hoffe es sehr. Ich fand es ein bisschen verwirrend, muss ich auch sagen, weil Jacques Lier, der Performance-Engineer bei Ferrari, ja eigentlich gesagt hat, dass er ganz zufrieden war oder das Team ganz zufrieden war mit dem, was das Update jetzt gebracht hat in Miami. Ich fand aber auch, so wie du es auch sagst, so mit dem Feedback der Fahrer hat es eher wenig zusammengepasst, finde ich, die Aussagen. Es sollte ja auch darum gehen, dass dieser Unterboden unter anderem das Auto eben auch besser fahrbar machen sollte, in, ich glaube, mittelschnellen und schnellen Kurven vor allem. Und ja, da war das Feedback eben doch sehr gegenteilig, dass ja das Auto wirklich sehr inkonstant war, über verschiedene Kurven hinweg, teilweise aber auch in der gleichen Kurve. Also ja, das, was vielleicht eben auch ein paar Fehler auch provoziert hat. Deshalb hoffe ich auch, dass da durchaus noch ein bisschen was zur Ergänzung kommen kann oder kommen wird. Ich glaube, es sind jetzt so ein paar Kleinigkeiten, was ich gehört habe oder gelesen habe bislang, ja, die so ein bisschen ja, das Unterboden-Update jetzt ergänzen sollen. Was mit der Badewanne ist, bin ich mir ehrlicherweise gar nicht so sicher, ob ich da nicht aufgeschnappt habe, dass es ein bisschen nach hinten verschoben wird, aber das werdet ihr ja später dann spätestens in der Show-and-Tell-Analyse beim Livestream auf Formel1.de auf dem YouTube-Kanal dann berichten. Ja, aber das ist ja auch was Joe Clear gesagt hat. Das sind eben auch immer mehrere Faktoren, die da zusammenspielen, und man sieht es ja auch des Öfteren, dass Updates eben auch nicht direkt beim ersten Rennen ja sichtbar Verbesserungen erzielen, sondern manchmal dauert es eben auch ein bisschen, und das wäre Ferrari natürlich sehr zu wünschen, wenn man da eben auch vielleicht jetzt auch beim Heimrennen schon die ersten Effekte auch sieht, auch an den Ergebnissen vielleicht.
Warum glaubst du, ist das so, Sophie? Also wir haben es in den letzten Jahren eigentlich so erlebt, dass Updates in den meisten Fällen auch schon sehr schnell Erfolg gebracht haben. Jetzt haben wir bei McLaren den Fall gehabt, dass es im ersten Rennen nicht so ganz funktioniert hat mit dem Update, bei Ferrari nicht. Woran machst du das fest, dass das so ist aktuell?
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein typisches Muster ist, wenn ich jetzt an letztes Jahr zurückdenke, wo beispielsweise, also klar, so bei Alpine erinnere ich mich, hat das immer recht schnell sehr gut funktioniert. Wenn ich jetzt an Aston Martin denke, die ja beispielsweise in Barcelona da ihre B-Version hingestellt haben, klar, es war ein sehr, sehr großes Update, aber da meine ich mich zu erinnern, dass das da auch ein, zwei Wochen oder Rennwochenenden später erst so richtig funktioniert hat. Von daher, ja, keine Ahnung, was da jetzt der Grund ist in diesem Jahr, ob das jetzt einfach Zufall ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich finde es gar nicht so auffällig, dass es länger dauert. Und ich finde bei McLaren in diesem Jahr, ich meine, das haben sie am Baku gebracht, das Update. Und an dem Wochenende waren sie, meine ich, auch eigentlich ganz zufrieden. Es war jetzt zwar kein absolutes Hammerwochenende, aber dass sie ein bisschen effizienter oder Effizienz dazu gewonnen haben fürs Auto, meine ich mich schon dran erinnern zu können, dass sie das auch gesagt hätten. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich da so ganz mitgehen würde.
Ja, ist ja auch nicht schlimm. Christian, nochmal, um zu Ferrari zurückzukommen. Imola ist das erste Heimrennen für das Team. Es werden viele Tifosi da sein, die natürlich auch irgendwo Erwartungen haben an das Team, den Schritt nach vorn zu gehen oder vielleicht ja sogar das Rennen zu gewinnen. Trotzdem geht es ja auch da um das Thema Konzept. Wir werden da gleich bei Mercedes auch nochmal drüber sprechen. Also eine Abkehr von der Badewanne, sollte sie denn kommen in Imola, wäre auch eine Abkehr vom eigenen Konzept. Also ist das eigentlich mit das Schwierigste, sich da so zu entscheiden, mitten in der Saison so ein Konzept zu ändern, mit dem Risiko, dass man halt jetzt auch gegen Aston Martin, die ja erstmal vom Grundsatz her ein sehr gutes Auto auf die Beine gestellt haben, auch da nochmal ein bisschen mehr Boden verlieren könnte, weil man das ja auch erstmal lernen muss?
Ich glaube, dass wir tatsächlich, um es nochmal mit Toto Wolff zu halten, ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht einen veränderten Seitenkasten mit einem technischen Konzept verwechseln. Ein veränderter Seitenkasten ist tatsächlich eine sehr, sehr kosmetische Änderung, ja, die im Windkanal ein bisschen was bringt, die aber nicht fundamental verändert, wie das Auto funktioniert. Das ändert ein bisschen was an den Luftströmen und an der Aerodynamik. Wir reden so viel drüber, weil wir es von außen halt sehen können, ja. Aber die Änderungen, die wir nicht sehen können, wenn jetzt zum Beispiel an der Radaufhängung irgendwelche Geometrien nur Millimeter geändert werden, ja, das sehen noch nicht mal die technischen Fotografen, weil du solche Details einfach wahnsinnig schwer lokalisieren kannst, machen 2, 3, 4 Millimeter bei einer Radaufhängungsgeometrie um Welten andere Unterschiede aus für eine Fahrdynamik als so ein Seitenkasten. Also ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir tatsächlich, und da bin ich bei Toto Wolff, nicht überbewerten, was es heißt, irgendwie aerodynamisch was zu ändern und einen Konzeptwechsel zu machen. Ja, die Mechanik ist einfach sehr, sehr wichtig. Das heißt, wie die Radaufhängung funktioniert, wie die Reifen gearbeitet werden, auch ein ganz wichtiger Faktor über Bodenwellen, ja, wie viel Energie da in die Reifen reingeht, was dazu führen kann, dass die entweder nicht auf Temperatur kommen oder zu schnell verschleißen. Das ist das, was in der Formel 1 die großen Performance-Unterschiede macht, und der Unterboden. Der Haken dran ist, das sind halt die Dinge, die mit am wichtigsten sind, die wir einfach nicht sehen, weswegen wir nicht drüber rennen können und reden können, und weswegen wir manchmal dazu tendieren, uns auf eigentlich zwar sehr sichtbare, aber in der Bedeutung eher untergeordnete Bereiche zu konzentrieren. Und ich glaube nicht, dass selbst wenn Ferrari die Badewanne jetzt wegschmeißt und da irgendwas anderes hinkommt, was vielleicht, so wird es ja ein bisschen vermutet, vielleicht auch nicht in Imola, sondern vielleicht auch später, was sich vielleicht ein bisschen mehr an Red Bull orientiert, dann wird das nicht von heute auf morgen einen Unterschied von 0,2 Sekunden machen, ja, sondern wir werden da eher in kleineren Bereichen reden, diese berühmten Incremental Steps, die die Teams da machen, über die Saison gesehen, wo vielleicht auch, das hat auch Toto Wolff beim wirklich sehr umfangreichen, so gehen wir zumindest aus, Mercedes-Paket immer wieder dazu gesagt, das Wichtigste daran für uns ist erstmal, dass wir die diversen Fragezeichen und Variablen eliminieren aus dem Paket, die wir jetzt nämlich noch haben, dass du Themen einengen kannst, wo du sagst, okay, deswegen verlieren wir Zeit, weil dann weißt du, wo du ganz konkret den Hebel ansetzen kannst. Zumindest ist das bei Mercedes so. Ich weiß, da wir wissen weniger genau, wo Ferrari in der Frage steht. Aber bei Mercedes ist es einfach so, glaube ich, dass es tatsächlich darum geht, wir müssen erstmal genau erkennen, was jetzt noch die Probleme sind, weil am Anfang hast du vielleicht 10, 11 Probleme und 100 mögliche Lösungsansätze und diese beiden Zahlen, die musst du einfach systematisch runterkriegen in der Analyse. Das passiert teilweise dann auch durch einen Austausch von Teilen, weil wenn du merkst, okay, wir schrauben da was drauf und erhoffen uns davon den Effekt und dann merkst du, okay, wir schrauben da was drauf, es endet aber nichts, dann weißt du, okay, das ist es nicht, jetzt nehmen wir das nächste und probieren den nächsten Lösungsansatz. Ich glaube, so nähern sich die Teams langsam dem, dass sie einfach mehr Performance aus ihren Autos rauskitzeln können. Aber du hast eigentlich zu Ferrari gefragt, jetzt habe ich ein bisschen den Kern der Frage vergessen, um ehrlich zu sein, Kevin.
Mir ging es eher so um die Erwartungshaltung, die dann auch die Fans an so ein Update haben können in Italien, die natürlich hoffen, dass wenn Ferrari jetzt was bringt, dass es dann auch den ersten großen Erfolg vielleicht geben könnte an dem Wochenende. Wahrscheinlich muss man diese Erwartung so ein bisschen dämpfen schon mal von Beginn an, oder?
Sagen wir mal so, das ist schon ein ziemlicher Stretch, dass man sagt, innerhalb eines Rennens mit einem einzigen Update holt Ferrari so einen großen Rückstand auf, den sie derzeit haben. Ich bin ja einer, der nicht für ausgeschlossen hält, dass Teams wie Mercedes, Aston Martin, Ferrari den Rückstand auf Red Bull im Saisonverlauf aufholen können. Das halte ich durchaus für möglich. Aber dass du sagst, du bringst ein Update und damit funktioniert's, das sehe ich ehrlich gesagt eher nicht. Denn wir haben ganz oft gesehen in den letzten Jahren, selbst wenn jemand ein Update gebracht hat, das sich dann im Laufe mehrerer Rennen als guter Wurf herausgestellt hat, war es ganz oft so, dass es beim ersten Rennen nicht sofort gezündet hat. Weil man natürlich auch ein bisschen Zeit braucht, um die Dinge wirklich zu verstehen. Die Testfahrten in der Formel 1, die es ja früher immer gegeben hat zwischen den Rennen, die gibt's nicht mehr, die sind aus Kostengründen verboten. Das heißt, die freien Trainings sind sehr, sehr wenig Zeit für die Teams, um die Dinge zu verstehen, die sie ins Auto bringen. Jetzt kannst du natürlich Glück haben, mit einem Basissetup aus der Simulation rauskommen, von dem du glaubst, das funktioniert, stellst es auf die Strecke und es funktioniert tatsächlich, aber der Fall ist eher unwahrscheinlich. Und deswegen glaube ich, selbst wenn Ferrari und auch Mercedes, gilt für alle anderen natürlich genauso, selbst wenn sie einen guten Schritt machen auf der technischen Ebene, ist nicht zwangsläufig garantiert, dass man das auch vom ersten Rennwochenende an sieht. Deswegen, um auf den Kern der Frage zu kommen, ja, ich fürchte, dass Ferrari zumindest aus eigener Kraft siegfähig sein wird gegen diesen zuletzt doch sehr dominanten Red Bull für Imola. Das ist schon ein sehr, 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 sehr ambitioniertes Ziel, das ich für nicht allzu wahrscheinlich halte. Ausschließen sollte man aber nichts, denn ich glaube, das Wetter in Europa ist gerade nicht so stabil. Und wenn es ein bisschen regnet, können natürlich Dinge komplett auf den Kopf gestellt werden. Und wenn die Tifosi, und Kevin, du wirst sie auch vor Ort erleben, wenn wir dann am Sonntag um 7 Uhr morgens dahin fahren und uns erstmal ärgern, weil wir eine Stunde im Stau stehen, weil tausende Italiener dir die Straße versperren, das hat schon eine gewisse Energie, die auch die Fahrer und das Team vielleicht beflügeln können.
Ich hoffe, es kommen überhaupt so viele, weil man schmeißt die Karten immer noch den Leuten quasi hinterher. Also scheint mir wohl nicht ganz so zufrieden zu sein mit dem Kartenvorverkauf. Aber ja, das wird trotzdem wahrscheinlich eine richtig gute Stimmung sein dort. Wetter aktuell ein bisschen unbeständig fürs Wochenende. Ich habe gestern am Freitag mal nachgeguckt, da war am Freitag und Samstag Regen und am Sonntag nicht. Also genau am Renntag nicht aktuell und dann die nächsten Tage auch wieder Regen. Also muss man gucken. Gerade die Region der Emilia-Romagna ist ja leider auch von Überflutungen betroffen gewesen in den letzten Wochen und ja, ein bisschen arg gebeutelt. Da hoffe ich mal, dass wir da zumindest keine monsunartigen Regenfälle haben werden, damit zumindest der Betrieb dort vernünftig laufen kann. Betrieb ist ein gutes Stichwort.
Ein Wort noch zum Wetter ganz kurz. Ja. Mir hat mal der Steffen Dies erzählt, das ist ein guter Bekannter, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Der hat früher das Wetter für die Formel 1 gemacht, als wie hieß die Wetterfirma von Red Bull, die beauftragt war vor Meteo France? Jetzt ist mir der Name gerade entfallen.
Das war
egal, jedenfalls Steffen Dies hat für die gearbeitet und der hat mir mal erzählt, Christian, vergiss alles an Wetterprognosen, was über 3 Tage hinausgeht. Okay. Also es sind nur so ganz Großwettertrends, aber das ist alles schon sehr, sehr weit hergeholt. Also noch ein bisschen Entspannung, da kann sich noch sehr viel drehen.
Gut, dann können wir ja so ein bisschen über Mercedes sprechen, Sophie. Da muss ich auch eine ganze Menge drehen, damit sie nochmal angreifen können um die Weltmeisterschaft, ja. Also beziehungsweise, es wäre ja erstmal wichtig, um Siege wieder mitzufahren. Ich glaube, über Weltmeisterschaften redet man da gerade gar nicht so sehr. Ein Team, was so erfolgsverwöhnt war, sucht immer noch nach dem Schlüssel, wie man den W14 jetzt zu einem erfolgreichen Auto machen kann. Wenn man da jetzt ein B draus macht und man sagt ja immer, don't call it a B-Version, ja, das ist ja auch so ein Ding in der Formel 1, man sollte etwas nicht so oder so nennen, am Ende ist es das aber trotzdem, ist eine B-Version deiner Meinung nach eigentlich unerlässlich schon fast, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen? Und zweitens, sollte man jetzt so eine B-Version bringen, dass im Grunde genommen diese ganze Phase bis zur Sommerpause im Grunde irgendwo eine Art Test Zeitraum ist, dass man einfach nicht erwarten kann, wenn man jetzt ein signifikanteres, größeres Update bringt, dass man da auch aufschließen kann, sondern dass man erstmal Erfahrung sammeln muss und da man ja, Christian hat das gesagt, keine Testfahrten hat, man irgendwo die Rennwochenenden dafür nutzen muss?
Ja, ich glaube schon, dass es unerlässlich war, erstmal um deine erste Frage zu beantworten, weil wir jetzt gesehen haben, das hat letztes Jahr nicht funktioniert mit dem W13 und es hat jetzt eben mit dem W14 auch nicht funktioniert und man kommt eben gerade nicht so richtig auf einen grünen Zweig. Deshalb halte ich es jetzt auch nicht für verkehrt, diesen Reset quasi einzuleiten, einerseits performance-technisch, andererseits aber auch ja fürs Team, weil es denen, glaube ich, auch ganz gut tut, einfach vielleicht so einen kleinen Neustart auch zu haben, auch wenn es eben auch ein gewisses Risiko birgt, weil klar, die Simulationen, die sehen ja aktuell wohl ganz gut aus, aber das war ja bei den Versionen vorher jetzt auch der Fall. Von daher, ja, ist da noch ein bisschen Geduld gefragt, ob das dann diesmal wirklich auch dem entspricht, was man auch im Windkanal, CFD-Simulator etc. auch sieht. Und natürlich ist da auch immer ein gewisses Risiko dabei bei so einem neuen Konzept, dass du eben vielleicht am Anfang auch einen Schritt nach hinten machst, gegebenenfalls. Ich glaube, dass Mercedes durchaus bereit ist, dieses Risiko auch aktiv einzugehen, weil ja sie eben gesehen haben, dass es so jetzt auch aktuell nicht vorwärts geht. Und ob man dann jetzt irgendwie Dritter in der WM ist wie gerade oder dann vielleicht zwischenzeitlich mal Fünfter, ist dann, glaube ich, jetzt nicht so ganz entscheidend, weil es da eben darum geht, Siege zu holen und WM-Titel zu holen. Und Christian hat es eben auch schon ein bisschen angerissen, um in Richtung der zweiten Frage zu kommen. Es ist eben ja auch jetzt dieses Update so ein bisschen geplant, um eben auch die Fehlerquellen zu entdecken und dann auch zu gucken, okay, wie können wir danach auch weiterentwickeln Richtung Sommer und darüber hinaus und die Fehlerquellen weiter eliminieren. Klar, dieses relativ große Update wird jetzt vermutlich schon auch vom Cost Cap einiges abknabbern und auch was die Testzeit angeht, die einem zur Verfügung steht, aber da wird ja durchaus noch ein bisschen was zurückgehalten worden sein, um eben dann auch drauf zu reagieren auf das, was man eben in den Rennen auch sieht. Klar, auch das wird wieder ein bisschen dauern. Ich meine, die Teile im Windkanal, die brauchen ja auch dann 3-4 Wochen irgendwie und da muss man die Learnings eben auch erstmal einarbeiten, aber ich glaube, es ist durchaus wichtig, dass man jetzt diesen Schritt auch schon in der Saison ergriffen hat, um dann eben auch die Lehren zu ziehen für später in der Saison, aber gegebenenfalls dann eben auch für 2024, weil, so ehrlich muss man sein, ich glaube, da muss Mercedes dann eben schon eher hingucken, weil der Abstand zu Red Bull dann eben auch erfahrungsmäßig, weil sie eben dieses Konzept jetzt schon viel länger haben und nicht von vorne anfangen müssen, einfach zu groß ist.
So, dann haben wir da ein Team, Christian, das ist am nächsten dran an Red Bull, aber man hört am wenigsten von ihnen, was Updates angeht, Aston Martin, die natürlich ein ganz anderes finanzielles Spektrum gerade bedienen können als Teams wie Alpine oder McLaren, die ja eigentlich davor stoßen wollten, vor allem Alpine. So, das Auto funktioniert gerade ganz gut. Fernando Alonso hat vor 2 Rennen in der Pressekonferenz gesagt, ich glaube, es war in Australien, wir müssen da nur aufpassen, dass wir da dranbleiben, weil die anderen werden natürlich nicht schlafen. So, jetzt bringen die ihre Updates und Aston Martin ist da noch ein bisschen, hält sich ein bisschen bedeckt. Man weiß nicht so ganz genau, wie deren Update-Plan ist. Glaubst du, die spielen das einfach ein bisschen ruhiger, weil sie vielleicht das Gefühl haben, da so ein bisschen unterm Radar zu sein? Oder könnte es tatsächlich sein, dass deren Update-Volumen nicht so groß sein könnte, weil eben gerade auch noch diese Kosten anfallen, wie der Fabrikausbau und so? Oder ist das gar nicht im Budget-Cap und das macht da erstmal nichts?
Genau, also das ist tatsächlich so, dass solche Ausgaben fallen ja unter eine Regelung, CapEx, Capital Expenditure heißt das. Das heißt, das wird nicht voll ins Budget Cap eingerechnet und wird Aston Martin bei der technischen Weiterentwicklung des Autos nicht wesentlich beeinflussen. Ich würde deswegen auch eine kleine Korrektur machen zu was du gesagt hast, Kevin, nämlich dass Aston Martin mit den finanziellen Mitteln irgendwie besser ausgestattet ist als Alpine und McLaren. Die operieren alle am Cap, also es macht für die technische Weiterentwicklung überhaupt keinen Unterschied. Selbst wenn Lawrence Stroll bereit wäre, mehr Geld reinzustecken, er darf nicht. Ja, also zumindest nicht in die technische Entwicklung. Wo er natürlich mehr reinstecken kann, ist theoretisch, wenn er sagen würde, wir werben jetzt Adrian Newey von Red Bull ab mit einem Gehalt, das wir einfach mal verfünffachen. Ist ja nicht passiert, Newey hat gerade bei Red Bull unterschrieben. Aber sollte er sowas tun, da kannst du natürlich schon investieren, weil die drei bestbezahlten Mitarbeiter aus dem Budget Cap ausgeklammert sind. Aber wenn wir jetzt von Updates sprechen, dann macht das vielleicht noch einen Unterschied bei einem Team wie Haas, aber selbst Günther Steiner sagt ja, wir operieren am Cap, aber nicht zwischen Alpine, McLaren und Aston Martin. Also die kämpfen alle in der gleichen Gewichtsklasse, was das betrifft. Auffällig ist, dass Aston Martin bisher, und wir sehen ja immer diese Show-and-Tell-PDFs, Kevin, die du auch schon angesprochen hast, dass Aston Martin bisher, obwohl sie als siebter der Konstrukteurswärme im vergangenen Jahr deutlich mehr Windkanal- und CFD-Ressourcen einsetzen dürfen als die anderen Teams, mit denen sie aktuell kämpfen. Zum Beispiel, wenn man sagt, man setzt Red Bull, was Red Bull machen darf, auf einen Faktor 100%, dann darf Aston Martin um 60% mehr einsetzen. Also 159% habe ich mal ausgerechnet. Das ist richtig, richtig, richtig substanziell, was Aston Martin mehr entwickeln darf. Bisher haben sie davon zumindest anhand der Show-and-Tell-PDFs relativ wenig gebracht. Was wir nicht wissen, weil bei Aston Martin wird anders als zum Beispiel bei Mercedes sehr, sehr wenig darüber geredet. Das nehme ich genauso wahr wie du. Und die große Frage ist, konzentrieren die sich vielleicht jetzt einfach schon auf andere Dinge? Sagen die, 2023 ist uns gar nicht so wichtig, halte ich für nicht vorstellbar, weil ich bin mir sicher, Fernando Alonso redet und telefoniert jeden Tag mit Lawrence Stroll und kämpft mit ihm drum. Das ist die Chance, die wir haben dieses Jahr, Lawrence. Wir müssen da jetzt alles reinlegen. Wie es ja auch, wie du gerade gesagt hast, in der Pressekonferenz gefordert hat. Also ich glaube das nicht. Ich glaube eher, dass Aston Martin einfach die Dinge ein bisschen sammelt und dass wir da auch ein großes Update früher oder später mal sehen werden. Nur, dass wir vorher vielleicht nicht unbedingt davon erfahren, sondern wir es wirklich erst im Einsatz sehen, wenn es denn dann kommt. Who knows, vielleicht ist ja auch bei Aston Martin in Imola ein fettes Update drauf. Ja? Das wurde jetzt nicht so explizit angekündigt wie bei Mercedes, aber wer sagt denn, dass da nicht was kommt? Also der Freitag wird da, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil es ist tatsächlich interessant, dass Aston Martin die größten Möglichkeiten hat, bisher aber noch relativ wenig Gebrauch davon gemacht hat.
Das wäre schon mächtig, ne? Wenn die plötzlich ein Update bringen, was nochmal kraftvoller ist und damit so ein bisschen so die Euphorie bei Ferrari und Mercedes bremsen um ihre Updates und man einfach sieht, okay, ist doch nochmal ein Schritt nach vorne gegangen. Also das wäre ja schon fast cool, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, und eigentlich der Papierform nach muss es ja so sein. Ja, ja. Also sie haben ja diese Möglichkeiten. Bisher haben wir es irgendwie noch nicht gesehen. Aber das heißt auch, da muss noch ganz viel brach liegen. Ja, also zur Erklärung, in der ersten Jahreshälfte gilt das ja. Ja, weil da ist Aston Martin, da wird angewendet in diesem Handicap-Schlüssel der siebte Platz. Ab 1. Juli wird das ja dann neu gemischt, denn dann gilt die Konstrukteurs-WM zum Zeitpunkt Stand 1. Juli. Das heißt, da wäre Aston Martin aktuell nur noch Zweiter und dann bleiben von diesen 59%, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber nur noch wegen meiner 10% Vorteil übrig im Vergleich zu Red Bull. Ja. Da wird dann dramatisch zusammengeschoben. Aber aktuell haben sie diese Ressourcen und die können sie natürlich auch nutzen.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wer was bringt, das werden Christian Nimmervoll und ich live vor Ort uns ansehen. Wir werden ja ganz nah an die Autos versuchen ranzukommen auch, weil die werden ja auch aufgestellt dann in der Box und man sieht dann so ein bisschen mehr, was da so passiert ist. Ich bin super gespannt darauf. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt, abonniert den YouTube-Kanal von Formel1.de. Dort werden wir dann an jedem Abend auch wieder Streams und Videos posten und euch mitnehmen auf unsere kleine Reise. Und wenn ihr wollt, gerne auch auf Social Media folgen. @mst_christian_n für Christian bei Twitter, @sophieaffelt für Sophie bei Twitter und bei Instagram und für mich @kevin_scheuren bei Twitter und bei Instagram. Da werden wir auf jeden Fall auch immer mal wieder was rund um die Formel 1 posten am Wochenende und gerne auch mit euch darüber diskutieren. Wir diskutieren jetzt gleich weiter, gehen ganz, ganz weit nach hinten ins Mittelfeld zu AlphaTauri, die auch ein Heimspiel haben und im Fokus standen in der vergangenen Woche mit, ja, Fahrer Nyck de Vries und seiner vielleicht ungewissen Zukunft. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Nick de Vries ist ja in der Kritik. Es ist leider nicht ganz so gelaufen für den Niederländer, wie er sich das gewünscht hat. Nach seinem sensationellen 9. Platz vergangenes Jahr in Monza für Williams kam er mit sehr vielen Vorschusslorbeeren dann zu AlphaTauri, die sich dagegen entschieden haben, damals einen Red Bull Junior in das Auto zu setzen, sondern aus Gründen, sage ich mal, einen externen zu holen mit Nick de Vries. Seine Ergebnisse sind eben im Vergleich auch zu Yuki Tsunoda definitiv nicht Red Bull-like. Ja, man muss ja immer auch sagen, das ist das Schwesterteam von Red Bull Racing, das ist im Red Bull-Kosmos verankert und da gibt es eben auch trotzdem die gleichen Ansprüche an Leistung und die zeigt er aktuell noch nicht. Jetzt ist in der vergangenen Woche eine Meldung rausgekommen, die aus Italien kam, die unsere Kollegen von Autosport aufgegriffen haben und die wir dann auch so ein bisschen gerade gezogen haben, muss man sagen, da sprechen wir dann gleich auch nochmal drüber, dass Daniel Ricciardo vor dem großen Preis von Miami in Faenza war und eine Sitzanpassung vorgenommen hat. Das war eigentlich etwas, was hinter verschlossenen Türen passiert ist, trotzdem rausgekommen ist am Ende und da ist natürlich ganz Formel 1 Twitter wieder durchgedreht. Wird Daniel Ricciardo sein schnelles Comeback feiern bei AlphaTauri, wenn Nick de Vries jetzt nicht performt? Ist erstmal nichts Unnormales, denn er ist auch Ersatzfahrer bei AlphaTauri. Man muss den Sitz anpassen. Du kannst ja nicht einfach deine Schale aus dem Red Bull nehmen in den AlphaTauri stecken, sondern es muss das alles schon zusammenpassen. Und deswegen ist das nichts Unnormales gewesen. Trotzdem, weil eben auch, glaube ich, bei vielen der Wunsch ist, dass Daniel Ricciardo zurück in die Formel 1 kommt, hat sich das natürlich sehr angeboten. Sophie, als du das grundsätzlich das erste Mal gelesen hast, dass Nick de Vries in der Kritik steht und theoretisch abgesägt werden könnte, falls Ergebnisse, und ihr seht sehr viel Konjunktiv, ausbleiben sollten, das ist erstmal keine große Überraschung gewesen, oder?
Nee, vor allem nicht, wenn du entweder bei Red Bull oder bei AlphaTauri fährst. Ja, da haben wir diese abrupten Fahrerwechsel durchaus schon öfter gesehen. Und also dass jetzt auch diese Gerüchte auftauchen, zeigt eigentlich ja auch schon, was für eine, in Anführungszeichen, bescheidene Leistung Nick de Vries bis jetzt gezeigt hat, weil an sich wäre ja so eine Sitzanpassung für einen Ersatzfahrer überhaupt gar kein großes Thema, wenn es nicht so wäre, dass Nick de Vries jetzt aktuell nicht performen würde. Und da ist das dann eben gerade bei Formel 1 Twitter immer so, dass die Gerüchte da recht schnell hochkochen. Ich finde es immer noch sehr, sehr früh in der Saison. Wir haben ja auch letzte Woche schon ein bisschen drüber diskutiert, dass ich das auch total genauso sehe, dass da andere Maßstäbe angesetzt werden müssen, auch bei Nick de Vries. Trotzdem, nach Rennen 5. Und ich habe das Gefühl, das war auch der Tenor ein bisschen bei uns, unter anderem auch in der Telegram-Gruppe, ist Rennen 5 einfach schon immer noch sehr, sehr früh in der Saison, um da gegebenenfalls schon so drastische Konsequenzen zu ziehen, wobei es ja jetzt auch heißt, okay, er hat jetzt quasi noch den Triple-Header bekommen von Dr. Helmut Marko, um sich da irgendwie zu beweisen. Ob er es schafft, werden wir sehen. Ansonsten würde ich es an sich AlphaTauri oder Dr. Helmut Marko durchaus zutrauen, dass man da auch Konsequenzen zieht und ihn eben ersetzt, mit wem dann auch immer. Von daher eine große Überraschung ist es nicht. Ich würde aber auch mir für Nick de Vries wünschen, dass er da noch ein bisschen mehr Zeit bekommt als diese 5 bzw. 8 Rennen.
Was mich ein bisschen gewundert hat, Christian, war, als wir vergangenes Jahr in Ungarn waren, mit Dr. Marko gesprochen haben, hatte man nicht das Gefühl, dass er einen Red Bull Junior besonders im Auge hätte, der da irgendwie den Platz von Pierre Gasly damals hätte einnehmen können. Also ich will nicht sagen, er war fast ein bisschen enttäuscht, dass kein Red Bull Junior sich da so in den Vordergrund gefahren hat in seiner Serie, in der er gefahren ist. Aber ja, zufrieden war er natürlich irgendwo nicht. Und jetzt kommt diese Meldung. Ich beziehe mich jetzt noch gar nicht mehr auf Daniel Ricciardo, sondern einfach auf die anderen Möglichkeiten, die es so gibt. Ob das dann jetzt ein Iwasa oder ein Lawson ist, man muss da immer auch so ein bisschen durchrechnen. Haben wir denn überhaupt alle genug Superlizenzpunkte oder nicht? Dass jetzt ja ein Lawson in Japan sehr gut in die Superformula-Saison gestartet ist, dass ein Iwasa recht gut in die Formel-2-Saison gestartet ist. Aber es ist ja jetzt keiner, der irgendwie seine Serie in Grund und Boden fährt, dass man jetzt sagt, boah, den müssen wir jetzt direkt abziehen und in die Formel 1 holen. Also das ist halt auch, finde ich, vom Timing der Red Bull Junioren hat sich meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich was verändert im Vergleich zur letzten Saison. Wie siehst du's?
Genau so. Das ist das Glück von Nyck de Vries.
Ja, ne? Eigentlich schon.
Ja.
Also immer noch, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Es gibt da keinen, ich rede ja ab und zu mal mit Helmut Marko. Ich glaube, er hält sehr viel, also wenn wir jetzt mal den Kader hernehmen, den sie haben, dann hält er innerhalb der Relationen dieses Kaders recht viel von Iwasa. Dem traut er, glaube ich, zu, dass er eine Karriere macht. Man weiß auch, dass er Lawson durchaus schätzt und was zutraut. Aber ich glaube, Helmut Marko wäre jetzt nicht sauer, wenn ich sage, dass auch er jetzt nicht einen absoluten Überfliegerkandidaten sieht, wo man sagt, okay, das ist der, den setzen wir rein ins Formel 1 und der wird von Grund auf sofort so viel besser sein als Nyck de Vries. Das ist so, der Red Bull-Kader hat aktuell diesen herausragenden Überflieger nicht, Punkt.
Und dann ist es, wenn man jetzt diese Meldung, die dann so ja die Runde gemacht hat und also man muss ja tatsächlich sagen, die Ursprungsmeldung von Jonathan Noble war ja jetzt nicht wirklich irgendwie anfeuernd, was das angeht. Er hat einfach nur die Frage in den Raum gestellt, könnte es sein, dass Daniel Ricciardo der ist, der ihn ersetzt? Nicht mal so in dem Rahmen, wie es die italienische Originalmeldung gemacht hat, und die hat ja noch ganz andere Gerüchte mit dazu gepackt, über die wir jetzt gar nicht so sehr sprechen müssen, weil das wirklich sehr viel Spekulation ist. Aber Daniel Ricciardo und Alpha Tauri, ich kann es mir einfach persönlich nicht vorstellen, Christian. Weil Ricciardo möchte in ein Top-Team, hat er gesagt. Und wenn er jetzt aber in den Alpha Tauri sich setzt, und da muss er ja auch erstmal so ein bisschen Zeit haben, sich daran zu gewöhnen. So, und dann stelle man sich mal vor, Yuki Tsunoda haut den weg, ja. Dann war es das. Also dann bist du nicht nur in einem hinteren Mittelfeldteam, sondern wirst auch noch vom vermutlich eigentlich schlechteren Fahrer im Vergleich zu dir selbst geschlagen. Dann kannst du dir den Rest eigentlich abschminken. Also ich finde, das Risiko für Daniel Ricciardo, das zu tun, ist eigentlich viel größer als die Chance schon fast.
Gut, wenn du Tsunoda nicht schlagen kannst, ist deine Karriere so oder so vorbei, weil dann hast du gegen jeden anderen Fahrer auch keine Chance. Also ich glaube, das kann kein Argument sein. Grundsätzlich, bevor ich mit irgendjemandem über diese Themen gesprochen habe, fände ich die Idee ja durchaus plausibel. Ja? De Vries performt nicht. Es ist naheliegend, Helmut Marcos Zündschnur ist bei solchen Dingen nicht die längste. Ja? Also, dass da ein Fahrerwechsel stattfindet in der Saison, halte ich für absolut vorstellbar. Zweitens, du hast, wie wir gerade festgestellt haben, nicht zweitens. Also, dafür muss man das Video sehen, dass ihr das versteht. Zweitens, dass du sagst, wenn wir schon keinen vernünftigen Junior haben, setzen wir vielleicht einen Daniel Ricciardo da rein. Einfach um mal zu sehen, wenn er im Rennauto sitzt, kann er es noch. Auch vor dem Hintergrund, wenn das immer so ein bisschen zwickende Verhältnis Verstappen-Perez mal explodieren sollte, hätten wir einen, den wir schnell wieder in den Red Bull reinsetzen könnten. Ergibt für mich total Sinn, aus der Warte betrachtet. Die andere Sicht der Dinge drauf ist, Daniel Ricciardo hat, wie du gerade schon gesagt hast, sich sehr, sehr klar positioniert vergangenes Jahr, dass er keinen Bock drauf hat, in irgendeinem Hinterbänkler-Team zu fahren. Damals waren ja Haas und Williams zum Beispiel im Gespräch, wie weit das gegangen ist, wissen wir nicht genau, wollte er nicht. Wenn er nicht in den Haas will, der aktuell deutlich besser ist als der Alpha Tauri, warum sollte er dann in den Alpha Tauri wollen? Das passt erstens mal von Ricciardos Position nicht stringent zusammen. Punkt zwei, Helmut Marko hat Oliver Minzlaff verkauft. Wir haben mit Alpha Tauri ein Junior-Team, das sehr, sehr wichtig ist in unserer Gesamtkonstellation Formel-1-Projekt, weil wir da unsere Junioren aufbauen und so weiter. Wir wissen, dass Marko und Minzlaff sich gerade erst so ein bisschen darauf verständigt haben, wie das Formel-1-Projekt auszusehen hat. Wenn jetzt Marko sein eigenes Konzept, das er bei Minzlaff gepitcht hat, schon nach 2 Wochen völlig über den Haufen wirft, indem er einen ausrangierten Allstar ins Junior-Team reinsetzt, der in den letzten 2 Jahren aber nichts gerissen hat, außer einem relativ glücklichen Sieg in Monza, der ihm ja eher in den Schoß gefallen ist. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Wahrscheinlich hätte auch Lando Norris das Rennen eher gewinnen können, hätte er gedurft. Ja, das dürfen wir. Ja, er hat Monza gewonnen, aber man muss immer ein bisschen genauer drauf schauen, wie das entstanden ist. dann führt Marco sein eigenes Konzept, das er intern bei Oliver Minzlaff gepitcht hat, völlig ad absurdum. Und deswegen glaube ich, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Nick de Vries ausgetauscht wird, aber B, ich kann mir nicht vorstellen, dass Daniel Ricciardo die erste Wahl ist. Dass am Ende dann vielleicht doch Ricciardo drin sitzt, weil man einfach keinen glatten anderen Kandidaten findet, das ist, kann man nicht ganz ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass er der erste Kandidat ist, der da drin sitzen würde.
Also erstmal möchte ich nochmal festhalten, ja, McLaren hat den Falschen gewinnen lassen in Monza damals. Ich finde, man hat einen kapitalen Fehler gemacht, nicht Norris gewinnen zu lassen. Also, weil es wäre einfach für Lando Norris selbst auch ganz wichtig gewesen, glaube ich, diesen Sieg einzufahren. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ricciardo hat diesen Sieg eingefahren, wurde aber nie trotzdem glücklich bei McLaren, ist jetzt wieder im Red Bull-Kosmos, Sophie, und er hat den Punkt, den Christian anspricht, als möglicher Ersatzkandidat natürlich da zu sein, auch falls es zwischen Perez und Verstappen so sehr knallt, dass man Perez tatsächlich gehen lassen muss, auch auf Druck von Verstappen vielleicht, vielleicht auch nicht. Da wäre das natürlich schon nicht schlecht, wenn er wieder in der Formel 1 fahren würde, ja. Trotzdem bin ich mir halt nicht so sicher, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt definitiv in den Alpha Tauri. Also als du es gelesen hast, dass dann eben Daniel Ricciardo diesen Seatfit gemacht hat, könntest du es dir prinzipiell vorstellen, dass er es macht und dass er daraus auch einen Benefit ziehen kann für sich selber und sich da in Stellung bringen könnte, falls es passieren sollte, nochmal bei einem Top-Team anzugreifen?
Also wenn wir erstmal seine Sicht betrachten, dann ich finde es erstmal schön, dass er anscheinend wieder dieses Feuer wieder gefunden hat oder das eben doch noch nicht so ganz erloschen ist. Da war man sich ja so Ende des letzten Jahres nicht so ganz sicher. Anscheinend haben ja die ersten Wochen jetzt auch als Ersatzfahrer bei Red Bull gereicht, um irgendwie ja den Entschluss zu fassen, dass es das eben doch noch nicht gewesen sein soll mit der Karriere. Das gewisse Risiko, was dabei wäre bei AlphaTauri, das hast du ja eben schon oder einer von euch eben schon angesprochen, dass ja, wenn er von Tsunoda gebügelt werden würde oder andere drum auch ihn nicht bügeln würde, dann würde es wirklich sehr, sehr schwarz für seine Karriere aussehen. Ich gehe da aber mit Christian mit und sage dann, also das Risiko muss er auch einfach eingehen, weil er kann sich eben aktuell nicht aussuchen, bei welchem Team er denn wieder eine Chance bekommt. Und für mich gibt es aktuell keinen Grund, warum ein Top-Team sagen sollte, ja, okay, komm, wir geben dir jetzt noch diese Chance, wenn man sieht, was er eben die letzten beiden Jahre bei McLaren eben geleistet hat, in zwei verschiedenen Autos, in zwei verschiedenen Regelperioden, wo es eben nicht so hingehauen hat. Und selbst ein Red Bull hätte für mich jetzt akut keinen Grund zu sagen, okay, komm, wir setzen dich da jetzt einfach rein, wenn sie nicht vorher irgendwie einen Beweis bekommen haben, dass das fahrerisch auch wirklich Sinn ergibt. Man hört ja auch, dass die Simulatorleistung am Ende doch relativ, fast schon katastrophal waren und er sich bei McLaren dann eben doch so ein paar ja negative Eigenschaften auch angeeignet hat wohl. Die er bei Red Bull damals noch nicht hatte, laut Christian Horner. Ich glaube, das hat sich jetzt alles wieder so ein bisschen relativiert, aber trotzdem muss er eben die Leistung am Ende auf der Strecke erbringen. Er hat jetzt für Red Bull noch im Juli diesen Reifentest, das ist ja aber auch noch ein bisschen hin. Von daher, ich glaube schon, dass er die Chance bei AlphaTauri ergreifen müsste, wenn er sie bekommt, weil er eben aktuell nicht in der Luxusposition ist, zu sagen, ich hätte aber gern ein besseres Team und sich dann eben durchkämpfen müsste. Ob er am Ende dann wirklich auch ein Kandidat für Red Bull ist, ist eben die Frage. Ich glaube, für Yuki Tsunoda, also finde ich, wäre es ganz interessant zu sehen oder für uns von außen auch, wie er sich gegen Daniel Ricciardo schlagen würde, weil es aktuell eben sehr, sehr schwer einzuschätzen ist, wie das Auto jetzt aktuell ist. Also ist Yuki Tsunoda einfach gerade so gut und outperformt das Auto, oder ist es eben irgendwie so, dass Nick de Vries einfach sehr, sehr wenig aus diesem doch ganz okayen Auto rausholt? Wäre eine sehr spannende Frage. Von daher, falls es auch zwischen Perez und Verstappen irgendwann kracht, wäre es sicherlich nicht schlecht, das schon mal getestet zu haben, weil er dann wahrscheinlich schon irgendwie die naheliegendste Option mit aktuell wäre. Aber spannende Situation. Ich glaube, es wäre halt aber echt eher eine Übergangslösung, sowohl für ihn als auch für AlphaTauri, wenn man das jetzt machen würde. Ich finde, in Mitte des Jahres wäre es schon sinnvoll, wenn man dann eher ihn reinsetzt, statt einen weiteren Junioren da irgendwie einfach aus seiner aktuellen Saison irgendwie rauszureißen in den Serien, wo die gerade fahren. Aber eine Dauerlösung sehe ich da jetzt aktuell auch nicht.
Ja, Christian, lass uns mal über Nick de Vries sprechen. Ne? Jetzt reden wir so oft so viel über die Alternativen, aber da gibt's dann noch einen Niederländer, der da im Auto sitzt. Erstmal die Frage an dich, glaubst du an dieses Drei-Rennen-Ultimatum, was ja auch kolportiert wurde in den Medien von Dr. Helmut Marko, dass wenn es bis Barcelona nicht sitzt, dass er dann raus ist?
So, ich glaube nicht, dass es ein Ultimatum gibt, dass man sagt, so in Barcelona werden wir unbedingt eine Entscheidung treffen. Aber ich glaube schon, wenn die drei Rennen jetzt so weitergehen, wie Baku und Miami liefen, dass er jedes Mal einen Bock schießt und dazu auch noch langsam ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es in Barcelona zu Ende ist. Schon. Aber das muss auch erstmal passieren. Ja.
Ich wollte nämlich sagen, also im Idealfall für ihn fährt er jetzt dreimal in die Punkte, davon einmal hoch hat ein richtig gutes Wochenende. Ich würde es ihm auch gönnen. Ja, also ich meine, es ist natürlich eine bittere Situation für ihn. Er kommt da rein. Er wurde natürlich auch gehypt nach dem Rennen in Monza, von dir ja nicht. Ich erinnere mich noch daran, dass du ja sehr vehement gegen eine 1 damals sogar warst. Das war ja das einzige Rennen, wo du nicht in der Notenkonferenz saßt. Und wie du
das war ähnlich wie Ricciardo, also das ist ihm auch ein bisschen in den Schoß gefallen. Ja.
Bisschen schon, aber ja, es ist passiert. Die markigen Worte bei Drive to Survive mal außen vor gelassen. Es ist schon ein krasser Reality-Check jetzt für ihn. Ja, also, dass er genau jetzt schon diese harte Schule bekommt. Du bist bei Red Bull. Wenn du nicht performst, dann kann es halt auch sein, dass du rausfliegst. Glaubst du, er hat bei Mercedes so viel Nervenkostüm gelernt, dass er das auch wegstecken kann und sagt, und man sagt, okay, vielleicht kann er daraus ja sogar ein Stück weit Motivation ziehen, den Schritt zu machen, jetzt schon in Imola zum Beispiel?
Da muss ich ganz ehrlich zugeben, was ich ungern tue, aber dass ich Nyck de Vries viel zu wenig in seiner Karriere außerhalb der Formel 1, Formel E und so beobachtet habe und ihn auch nicht persönlich kenne bisher, dass ich mir da kein Urteil zutraue.
Sophie, hast du ihn ein bisschen mehr verfolgt in der Vergangenheit?
Auch eher weniger, muss ich ganz ehrlich
sagen. Na gut.
Das ist sehr, sehr... schwer, finde ich. Also er wirkt jetzt auf den ersten Blick, aber das ist natürlich reine Gefühlssache, weil wie Christian schon sagt, ich kenne ihn jetzt definitiv auch nicht genug dafür, um das irgendwie zu beurteilen. Ich finde, er wirkt aktuell nicht unbedingt wie ein Fahrer, der jetzt unter Druck seine besten Leistungen erbringen kann. Es gibt ja durchaus Typen, die brauchen das vielleicht auch ein Stück weit. Das scheint bei mir jetzt aktuell, also ist jetzt nicht mein Eindruck, dass das bei ihm der Fall ist. Zumindest könnte er es da gerade nicht abrufen. Jetzt könnte man eben vielleicht mit Monza 2022 irgendwie dagegen argumentieren, aber ich finde, da war also vielleicht hat er sich anders gefühlt, aber von außen betrachtet würde ich sagen, das war eigentlich eher eine geringere Drucksituation, weil er eben in einem Williams saß, von dem man eigentlich eh nicht viel erwartet hat, mit einer Messlatte Nicolas Latifi. Das war eigentlich der einzige Druck, den er hatte, dass er den eigentlich deutlich schlagen musste, was er am Ende auch geschafft hat. Und es war eben alles so kurzfristig, dass man, ja, da glaube ich, nicht so viel von ihm erwartet hat, auch wenn er natürlich selbst von sich wahrscheinlich sehr viel erwartet hat, weil er eben wusste, dass das eine sehr große Chance ist. Aber ja, ob man das jetzt als Anhaltspunkt nehmen kann, ob er jetzt gut mit Druck umgehen kann oder nicht, lange Rede, kurzer Sinn, würde ich mich auch nicht zu trauen zu sagen.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das da weitergeht. Dass es jetzt zumindest schon mal so zur Sprache kam, ist definitiv ein Zeichen, dass bei ihm die Alarmglocken schrillen lassen sollte. Und ist natürlich auch positiv für Yuki Tsunoda, der vergangenes Jahr auch schon gegen Pierre Gasly besser in Tritt kam und jetzt auch ja offensichtlich mental weitergereift ist. Also für ihn ein Kompliment, für Nyck de Vries natürlich ganz, ganz schwierig. Wenn wir beobachten, auch hier... Podcast.
Darf ich noch eins sagen zu Tsunoda mental gereift, weil es stimmt im Großen und Ganzen natürlich. Aber ich fand so grandios in Miami einfach dieses anders der. Ja. Da haben wir schon drüber gesprochen, ja. Das ist, also so ganz über den Berg ist er, glaube ich, noch nicht.
Aber muss er ja nicht sein. Auch Verstappen flucht ja hin und wieder nochmal rum.
Stimmt.
Und zeigt das. Und ich finde tatsächlich, dass Rick, da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, ist ja Michael Italiano, ist ja sein neuer Physio, der ja vorher der von Daniel Ricciardo war. Auch wäre auch eine witzige Situation, wenn dann Ricciardo wieder zu AlphaTauri käme. Aber der hat mit ihm wirklich ein sehr großes Augenmerk darauf gelegt, die mentale Schiene ein bisschen zu verstärken, ihn ein bisschen ruhiger zu bekommen. Und das funktioniert meiner Meinung nach schon. Ich finde, dass er wesentlich weniger nervös wirkt, dass er wesentlich fokussierter wirkt. Und auch Michael Italiano sagte selber in einem Podcast, es wird ein ganz entscheidendes Jahr für Yuki. Und da stimme ich ihm total zu. Und aktuell macht er vieles richtig, war immer Elfter, außer zweimal, da war er Zehnter. Das sind die zwei einzigen Punkte für AlphaTauri bislang gewesen. Dass das zu wenig für dieses Team ist, ich glaube, das ist, kann man glaube ich, so sagen. Trotzdem hat er sie geholt. Also mal schauen, wie es in Imola weitergeht. Da hat Tsunoda ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also von daher gucken wir mal, beobachten wir weiter. Jetzt noch eine kurze Pause und dann machen wir schon die Vorschau auf den großen Preis von Imola tatsächlich. Denn das waren so die zwei heißesten Themen, die ich besprechen wollte mit Christian und mit Sophie. Und deswegen werfen wir jetzt gleich den Blick voraus auf den, ich werde nicht diesen ganzen Namen dieses Rennens nennen, weil das sind einfach viel zu viele Wörter. Den großen Preis der Emilia-Romagna hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sophie Affelt ist da, Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com und meine Wenigkeit Kevin Scheuren. Und wir schauen voraus auf den großen Preis der Emilia-Romagna in Imola. Ein interessanter Kurs, wie ich finde, tatsächlich. Ist jetzt nicht der, obwohl, könnte ich ja mal eure Meinung einholen. Fangen wir gleich mal mit dir an, Sophie. Kannst du dich noch an das Rennen letztes Jahr erinnern, so ein bisschen? Und wie, das mit den Ground-Effect-Autos deiner Meinung nach funktioniert hat in Imola? Also ist das eine Strecke, die quasi zeitgemäß ist für die Formel 1 deiner Meinung nach?
Ehrlicherweise ist bei mir letztes Jahr nicht so wirklich viel hängen geblieben. Ich meine, es hat geregnet. Aber auch im Rennen, glaube ich, ja, sogar. Ich glaube, für ganz großes Chaos hat es nicht gesorgt. Bei mir ist hängen geblieben, dass Lando Norris Dritter geworden ist. Mal wieder in Imola, muss man sagen. Und natürlich, das ist, glaube ich, das Größte, einfach dieses mehr oder weniger Katastrophenwochenende für Ferrari mit dem Ausfall von Carlos Sainz, der, glaube ich, durch Daniel Ricciardo recht früh gedreht wurde im Rennen. Ich glaube, sogar erste Kurve oder auf jeden Fall in der ersten Runde. Und dann natürlich der Dreher von Charles Leclerc, da, ich glaube, 8-9 Runden vor Schluss auf Platz 3 liegend, wo er am Ende nur noch Sechster geworden ist. Also ja, für Ferrari beim Heimrennen die große Katastrophe, obwohl sie als Favoriten reingegangen sind. Also das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Streckenmäßig, muss man sagen, ich glaube, so die ganz großen Burner waren die Rennen die letzten Jahre an sich jetzt nicht. Ich finde es trotzdem ganz cool, dass Corona diese ja doch recht geschichtsträchtige Strecke wieder zurückgebracht hat, muss ich sagen. Ist jetzt auch mal eine ganz schöne Abwechslung, auch gerade in diesem Jahr jetzt nach den ganzen Stadtkursen wieder eine traditionellere Strecke zu haben. Und es ist ja eigentlich an sich auch eine ganz spannende Strecke, weil du eben ja sehr viel irgendwie vereinst in diesem Kurs mit der langen Gerade, mit ein paar schnellen Kurven, aber auch mit sehr vielen langsamen Kurven, Haarnadeln, Schikanen. Also da ja auch gar nicht so einfach, dann das richtige Setup am Ende zu finden. Also eigentlich finde ich schon, dass es eine ganz spannende Strecke ist, aber so die spannenden Rennen hat es jetzt eben noch nicht hervorgebracht. Ob das jetzt mit den Ground-Effect-Autos auch zusammenhängt, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich glaube, es hat jetzt im letzten Jahr keinen großen Unterschied gemacht, soweit ich mich erinnere. Aber mein Gedächtnis ist auch oft ein bisschen wie ein Sieb. Von daher, wenn euch da was Spannenderes einfällt, könnt ihr sehr gerne nochmal rauskramen. Aber Sprint gab es letztes Jahr auch noch, fällt mir gerade ein. Aber das hat jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel Spannung reingebracht.
Ich finde, es gab immer so Momente in Imola, ne? Der Crash von Bottas und Russell zum Beispiel, dann Ricciardos Podium, wo ja dieser wunderbare Pokal mit dem kleinen Diamanten an der Tamorello, an der Ayrton Senna verstorben ist, in Enstone steht, die ich mir auch ganz besonders gerne angeguckt habe, als ich dort war. Und natürlich das Ferrari-Drama letztes Jahr. Und witzigerweise ist sehr häufig Regen für die Formel 1 dort. Also dann wird der Kurs doch interessanter tatsächlich, Christian. Weil ich finde ja auch, wenn man sich das Layout von Imola damals anguckt zu heute, da wurde ja schon viel gemacht. Also es ist nicht mehr das Imola, wo Schumacher und Alonso die heißen Duelle hatten. Diese Strecke wurde schon arg verändert über die Jahre. Aber das, was Sophie sagt, ist eigentlich richtig, ne? Also für die moderne Formel 1 vereint es eine ganze Menge. Du hast harte Anbremszonen, du hast aber auch schnelle Geraden, du hast auch anspruchsvolle Kurven. Also das ist definitiv ein Kurs, der, ich will nicht sagen, eine Art Referenz sein könnte, zumindest für die nächsten Rennen. Aber es ist, Imola und dann Monaco ist ja wieder ein Einzelfall, über den man, glaube ich, dann gesondert sprechen muss. Und dann Barcelona. Imola und Barcelona in diesem Doppelpack, ich glaube, das könnte den Teams ganz gute Daten geben eigentlich für ihre Autos.
Also nach diesem Tripleheader wissen wir auf jeden Fall ziemlich gut, wo alle Teams auf welchen Streckenprofilen stehen, weil dann haben wir wirklich alles mal gesehen. Aber vielleicht ein Wort zur Imola, zum Streckenprofil, weil du sagst, es ist nicht mehr das Imola von 2005-6, das stimmt. Aber vor allem ist es nicht mehr das Imola, mit dem ich als Jugendlicher groß geworden bin, von Anfang der 90er Jahre, wo sich ja auch diese Tragödien abgespielt haben, weil ich gehe mit euch, Imola ist jetzt nicht mehr eine Strecke, die irgendwie vom Hocker haut, so wie Spa. Aber damals war sie das. das Imola von Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo eben leider all diese schweren Unfälle passiert sind in der Tamburello, Nelson Piquet, ich glaube 87, Berger 89, Senna dann 94 oder Ratzenberger dann in der Villeneuve-Schikane. Das war eine, also bei all der Tragik, die das geboten hat, eine herausragende Rennstrecke, weil du bist ja über Start und Ziel gefahren und dann ging es erstmal bis zur Tosa Vollast durch die Tamburello, die auch nicht so einfach war, weil sie einfach Vollgas war. Das Problem bei der Tamburello war immer, dass du die Betonmauer nicht versetzen konntest, weil dahinter ist ein Fluss. Das heißt, da größere Auslaufzonen zu schaffen, die der Geschwindigkeit angemessen werden, war einfach baulich nicht möglich, wenn man nicht den Fluss irgendwie zuschüttet oder ähnliches macht oder umleitet oder wie auch immer. Gibt's übrigens auch eine Geschichte, wo Gerhard Berger, ich glaube nach Bergers Unfall, mit Senna mal zu Tamburello hingegangen ist und die beiden dann gesagt haben, ja, wir müssen einfach diese Mauer verschieben. Dann ist das Problem gelöst, warum hier ständig die Unfälle passieren. Und dann schauen sie hinter die Mauer und sehen den Fluss und sagen, ja scheiße, da können wir nichts machen. Und was für eine Ironie, dass er einen Senna, der diese Mauer verschieben wollte, ausgerechnet an der Mauer verstorben ist und sein Leben gelassen hat. Aber eine unfassbare Strecke nach der Tosa in die Acqua Minerale, auch die war damals noch ein bisschen anders. Hinten raus Piratella und die letzte Schikane, die mich immer so ein bisschen an Bastop in Belgien erinnert hat, da wo Rubens Barrichello ja auch diesen schweren Unfall hatte, 94. Also das war schon sehr, sehr speziell und hat von der Atmosphäre was ganz Eigenes gehabt und ist für mich, ich habe ewig, wirklich ewig lang schon keine Computersimulation mehr gespielt. Das war nicht in diesem Jahrtausend, aber als ich das noch gemacht habe, so mit 16, 17, das war damals die Zeit von Grand Prix 2, war immer Imola meine Lieblingsstrecke. Also die sind wir wirklich zu Tode gefahren, deswegen habe ich da sehr nostalgische Erinnerungen dran.
Aber dieses Jahr dann Trackwalk mit mir, einmal hingehen, Tamburello zum ersten
das
Mal.
Hoffe ich, dass wir das mal einrichten können, ja.
Ja, es ist tatsächlich so. Ne? Die Strecke ist schon geschichtsträchtig und da gebe ich Sophie halt vollkommen recht. Es ist auch schön, dass sie wieder in der Formel 1 dabei ist und ja, ich habe es gerade schon angesprochen, Sophie. Wünschenswert wäre es natürlich für die Tifosi, die dort sind, ein großes Fest feiern zu können. Wäre das große Fest schon möglich, wenn zumindest Charles Leclerc oder Carlos Sainz auf dem Podium stehen, weil Red Bull auch da uneinholbar vorne sein wird?
Ja, ich glaube, das muss man so sagen. Also wenn bei Red Bull nichts schief läuft, das gilt ja für alle Teams, die dahinter sind, dann haben die einfach keine Chance. Ich meine, selbst Aston Martin sind ja, ich glaube, 20 Sekunden hinterhergefahren, die letzten beiden Rennen. Also man muss ja sagen, aktuell, selbst wenn da irgendwie ein Safety Car noch kommen würde oder ein Virtual Safety Car, das hätte ja fast alles schon gar keine Auswirkungen, weil die einfach so schnell auch wieder davonziehen können. Also ja, ich glaube, da wäre ein dritter Platz schon wirklich ein großer Erfolg. Ja, ich glaube, es hängt aber auch viel davon ab jetzt für Ferrari, ob sie eben die Probleme aus Miami oder auch aus der ganzen Saison eben jetzt beseitigen können. Haben wir am Anfang auch schon drüber gesprochen mit den Updates, weil ja, so mit der Fahrbarkeit, wie es in Miami lief, wird das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und ob die Nerven damit machen, ist auch, finde ich, eine gute Frage, weil Christian hatte ganz am Anfang auch gesagt, dass es vielleicht durchaus natürlich beflügeln kann, auch dieses italienische Publikum. Andererseits kann es natürlich auch Druck aufbauen. Es kommt eben darauf an, wie die Fahrer damit umgehen können. Ja, also von daher bin ich sehr gespannt, wie es dann laufen wird für Ferrari, würde aber rein auch von der Streckencharakteristik her Aston Martin ehrlicherweise wieder ein bisschen vorne sehen. Bei Mercedes, finde ich, ist es echt ein großes Fragezeichen, auch aufgrund des wirklich großen Updates könnte das, ja, finde ich sehr, sehr schwer einzuschätzen, wer da von Ferrari oder Mercedes irgendwie vorne sein könnte. Die Abstände sind da ja je nach Rennstrecke auch immer sehr klein gewesen, sehr wochenendabhängig gewesen. Von daher, ja, wäre mein Tipp jetzt wieder Aston Martin beziehungsweise Fernando Alonso. Bin gespannt, was vielleicht das neue Qualifying, ja, kann man es als Format bezeichnen, aber diese neue Reifenregel im Qualifying das Wochenende auch ausmacht. Ja, also ob es was ausmacht, da kommt es ja dann sicherlich auch drauf an, welches Auto vielleicht mit welchen Reifen gut umgehen kann. Wobei ich denken würde, dass auch ein Aston Martin, selbst wenn sie jetzt auf dem harten Reifen nicht so gut wären, doch gut genug sein sollten, um sich da doch locker durchs Q1 auf jeden Fall durchzukutschieren. Von daher, ja, mal gucken, ob das einen Einfluss nimmt. Ansonsten, ja, wäre Ferrari, glaube ich, mit dem Podium sehr gut bedient. Aber ich glaube, dass es wieder unter normalen Umständen doch schwierig werden könnte, wenn nicht vielleicht der Regen oder so da auch nochmal eine Rolle spielt.
Stimmt, ey. Bei all den Sachen, die sie testen, ist das ja auch noch, ne? Q1 auf Hard, Q2 auf Medium und Q3 auf Soft. Gut, wenn es regnen soll am Samstag, dann ist das eh alles hinfällig. Aber wenn es natürlich einfach nur kühler ist am Samstag, dann ist es definitiv interessant, weil Christian, überholen ist in Imola jetzt nicht das Allereinfachste tatsächlich.
Nicht unmöglich, aber nicht das Allereinfachste, ja, absolut. Es gibt ein, zwei Stellen, wo es theoretisch möglich ist, aber eben dadurch, dass man zum Beispiel diese lange aus der alten letzten Klikane raus bis zur Tosa hin, das war ein extrem langes Volllaststück, das man unterbrochen hat, einfach durch die Schikanen, die sich da heute befinden. Dadurch hast du nicht mehr diese lange Stelle, wo du dich im Windschatten so richtig gut ansaugen kannst. Also ja, Imola ist zum Überholen nicht die beste Strecke. Deswegen, glaube ich, waren auch die letzten Rennen dort. Ich fand es erstmal schön, dass Imola wieder auf dem Kalender zurück ist, aber deswegen waren, glaube ich, auch die letzten Rennen dort jetzt nicht die ganz großen Burner, die irgendwie groß im Kopf hängen geblieben sind. Da geht es mir ganz ähnlich wie euch.
Das könnte natürlich dann noch wieder eher für Ferrari sprechen, da ja. Muss man ja sagen, wenn sie denn die Qualifying-Runde zusammenbekommen, dann könnte es natürlich helfen. Das ist ja bei Aston Martin im Qualifying so, oder das Qualifying so ein bisschen die Schwäche in Anführungszeichen gewesen die letzten Wochen. Ja, kann natürlich auch ein Faktor sein.
Witzigerweise auch bei Alonso, ne? Also es ist nicht nur so, dass das Stroll, der ja eh seine Probleme im Qualifying hat, das hat, sondern auch Alonso jetzt nicht auf dem Niveau ist, auf das er sich eigentlich setzen müsste, so vom reinen, vom Gefühl her zumindest. Ja, Red Bull, Christian, ist die einzige Chance für die Konkurrenz, dass es da in der ersten Schikane beim Start, wenn sie von 1 und 2 starten, ein bisschen eng werden könnte zwischen den beiden, weil im Endeffekt hat man wirklich das Gefühl, egal auf welche Strecke du den Red Bull aktuell packst, außer es passieren ganz unvorhergesehene Dinge, ist dieser Abstand, den er zur Konkurrenz hat, einfach ja extrem groß. Verstappen hat die letzten beiden Rennen gewonnen dort, also der Hattrick für ihn scheint recht nah zu sein.
Ja, aber Sophie hat was Wahres gesagt, könnte Ferrari helfen, Qualifying-Rennen nicht so leicht zu überholen. Da kommt noch was anderes dazu. Wir waren jetzt überwiegend in den ersten Rennen der Saison in sehr warmen Gefilden. Imola wird es das erste Mal relativ kühl sein und wir wissen, dass der Ferrari eine Tendenz hat dazu, die Reifen ziemlich hart zu arbeiten, was für die im Qualifying sehr, sehr gut ist, weil sie da den Reifen schnell auf Temperatur haben. Wohingegen der Red Bull die Reifen nicht hart arbeitet und der Aston Martin am allerwenigsten bisher und die da eher ihre Schwierigkeiten hatten. Wenn es jetzt deutlich kühler wird auf einer Strecke wie Imola, die auch nicht so hohe Reifenenergie hat, glaube ich, dass das für Ferrari erstens im Rennen dazu führen könnte, dass ihr Defizit nicht ganz so groß ist und im Qualifying der Vorteil noch größer ist als sonst. Also der Vorteil relativ, ja. Absolut gesehen war ja Red Bull trotzdem meistens schneller. So, und wenn jetzt ein Leclerc eine absolute Paraderunde rausholt im Qualifying, und das wissen wir, dass er das kann, und dann vielleicht sogar eine Pole mal rausfährt, auch das hat er dieses Jahr schon gezeigt, dass er das kann, da vorne steht, angetrieben von den Tifosi, das Rennen anführt, Imola eine Strecke ist, wo du nicht ganz so leicht überholen kannst und es am Rennsonntag vielleicht nicht ganz so heiß ist, sondern ein bisschen italienische Frühlingskühle mit hat, dann glaube ich, dass Ferrari Red Bull vielleicht sogar herausfordern kann.
Ich habe jetzt meine Tipps gerade mal aufgeschrieben. Ich mache einen kompletten Herztipp an diesem Wochenende. So, das kann ich mir schon mal vorwegnehmen. Okay, das ist ganz vorne. Sophie, das Mittelfeld ist ja, finde ich, also ich fand in Miami das Mittelfeld zu beobachten total interessant, weil es sehr eng beieinander war. Ja, wir hatten ja nur zwei Autos, die überrundet worden sind, aber im Mittelfeld gab es einige richtig gute Duelle auch. Wir haben es bei Alpine gehört, da ist der Druck jetzt höher. Bei McLaren sucht man, glaube ich, noch nach dem Schlüssel. Vielleicht kommt auch schon das nächste kleine Update hinterher. Nichts wirklich signifikant Großes, aber ich glaube, da wird man immer so ein bisschen nachschieben. Andrea Stella, ich glaube, man war auch so ein bisschen überrascht, dass es das langsamste Auto im Feld war in Miami. So, und dann haben wir noch Haas zum Beispiel. Und auch da ist Qualifying natürlich interessant, weil Nico Hülkenberg, und das fand ich ganz, ganz cool, Bert Zehnder war ja bei uns beim Kanalmitgliederstammtisch. Und da hat er gesagt, dass Hülkenberg für ihn der beste Qualifier in der Formel 1 ist. Und das auch sehr deutlich gesagt hat. Also, ich finde tatsächlich auch da wieder das Mittelfeld unglaublich eng beisammen, unglaublich schwer einzuschätzen, wer da die Nase vorn haben wird. Kannst du es besser?
Ja, ist ja immer so ein bisschen ein Gamble im Mittelfeld, kann man schon sagen. Unter normalen Umständen würde ich eigentlich erwarten, dass Alpine da wieder das Team sein wird, was eben um die letzten Punkte auch kämpfen wird, wenn alles normal läuft. Da ist eben das Problem, haben wir letzte Woche auch angesprochen, diese recht große Inkonstanz, die es in dieser Saison bislang gab, dass man mal echt gut ist und mal dann wieder gar nicht oder es dann halt durch einen Crash irgendwie in den Sand setzt. jetzt in Miami war die Performance ja aber doch recht zufriedenstellend, zumindest für ja, das, was man jetzt aktuell eben realistisch leisten kann. Also da würde ich eigentlich erwarten, dass sie da eben die letzten Punkteplätze wieder auch abfischen. Ich finde Haas aber in der Tat auch ganz interessant. Ich meine, es ist auch der 150. Grand Prix, also auch ein kleiner Meilenstein für sie. Und ich glaube, es ist auch eine Strecke, die denen vielleicht ganz gut liegen könnte. Im Qualifying mache ich mir da jetzt eh nicht so viele Gedanken, da ist das Auto ja eigentlich ganz gut gewesen. Jetzt konnte Nico Hülkenberg es in Miami eben nicht so ausnutzen, aber ja, wenn BR10 da schon sagt, der ist auf eine Runde teilweise schneller als Leclerc, dann ja, wenn er das gehört hat, das muss einfach ein richtiger Selbstvertrauensboost nochmal sein. Topspeed war ja auch, glaube ich, in Miami ziemlich gut. Das kann auf der Geraden da sicherlich auch nicht schaden. Und diese Reifenprobleme, die sie eben auch hatten die letzten Wochen, ich glaube halt, dass die in ja Imola vielleicht nicht so die ganz große Rolle spielen, weil ja die Strecke jetzt eben nicht so ganz aggressiv zu den Reifen ist, die Temperaturen eben auch nicht so hoch sind, wie Christian eben auch schon gesagt hat. Und das Unterboden-Update, das sie in Miami gebracht haben, damit waren sie ja auch ganz zufrieden. Von daher bin ich da eigentlich relativ optimistisch, dass man da vielleicht ganz gut im Mittelfeld mithalten kann. Was ich bei Nico Hülkenberg sehr spannend finde, ist, dass er in Imola noch nie gefahren ist, auch in den Junior-Serien nicht. Also auch eine neue Strecke quasi für ihn. Mal gucken, ob er sich da besser schlagen kann, als es ihm dann leider in Miami gelungen ist, was ich aber jetzt erstmal auch als einfach ja, unglücklich gelaufen oder blöd gelaufen abhaken würde. Und bin gespannt, was sie leisten können. Jetzt rede ich schon wieder sehr lange. McLaren, hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall, dass man da jetzt ein bisschen mehr Grip hat. Das war ja in Miami anscheinend das ganz große Problem bei denen. Also ich glaube nicht, dass wir sie jetzt wieder als schlechtestes Team erleben werden von der Pace her. Auch nicht, dass jetzt beide wieder unbedingt im Q1 rausfliegen. Aber natürlich hat dieses Auto weiterhin fundamentale Schwächen. Und das nächste größere Update, das wird eben auch erst kurz vor der Sommerpause irgendwie kommen. Ich glaube, rund um Silverstone oder so war das angekündigt. Also bin ich gespannt. Ich glaube, einen kleinen Schritt wird es da schon nach vorne geben, aber ob es dann nachher reicht, um beispielsweise mit Alpine zu kämpfen, das wage ich aktuell noch ein bisschen zu bezweifeln.
Welches Team, Christian, hat bei diesem Triple Header am meisten zu gewinnen und am meisten zu verlieren aus dem Mittelfeld, deiner Meinung nach?
Das ist eine gute Frage. Also am meisten zu verlieren vielleicht Alpine, einfach weil der Druck, die Stellschrauben durch Loro Rossi, ich glaube, über dessen Aussagen haben wir im letzten Podcast gesprochen, richtig? Hilf mir mal mit der, okay.
Ja.
Also da, glaube ich, ist aktuell schon eine gewisse Drucksituation da. Am meisten zu gewinnen haben eigentlich die, für die es bisher mit am schlechtesten lief, vorbei. Wir wissen, dass immer für Haas aufgrund eines nicht gleichen, aber doch ähnlich angehauchten technischen Konzepts oft ähnliche Trends gelten wie bei Ferrari. Von daher könnte es auch für Haas und Nico Hülkenberg ein positives Wochenende werden. Würde ich nicht ganz ausschließen.
Ich weiß, du liebst Twitteria-Gerüchte. Jetzt kam das nächste gestern. Mattia Binotto und Alpine wurden in Verbindung gebracht, dass man da vielleicht mal angefragt hat bei ihm. Also wir haben ja auch darüber diskutiert, ob Safnauer vielleicht schon wieder bald Geschichte sein könnte. Also dass nicht nur Nick de Vries wackelt, sondern auch Ottmar Safnauer. Wahrscheinlich ist es realistischer, dass Safnauer eher geht als de Vries am Ende des Tages. Aber wenn du jetzt einfach nur so das hörst, Binotto und Alpine, wäre das was?
Also vorweg, ich weiß überhaupt nichts drüber und höre das gerade von dir zum ersten Mal, Kevin. Aber wenn ich mich in Loro Rossi oder in die Ebene drüber, weil vielleicht müsste man auch über Loro Rossi nachdenken, reinversetze und man sich so überlegt, wer könnte so ein Team führen und wen kann man realistischerweise dafür haben, dann ist Mattia Binotto der Erste, der mir einfällt. Weil ich glaube, dass Mattia Binotto bei Ferrari auf einem gar nicht so verkehrten Weg war.
Glaubst du das auch, Sophie? Also dass das eine gute Alternative wäre zu Safnauer?
Ja, könnte ich mir schon auch vorstellen. Er soll es ja abgelehnt haben, aber wie du schon sagst, es ist alles ja nur Twitteria-Gerücht. Ich kann mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass Ottmar Safnauer da aktuell nicht ganz so fest im Sattel sitzt. Und wenn man dann eben einen Teamchef haben könnte, der, wie Christian ja schon sagt, eigentlich nicht auf so einem schlechten Weg war, auch wenn es bei Ferrari jetzt eben den gewünschten Erfolg noch nicht gebracht hat, dann ist das, glaube ich, nicht unbedingt vom Nachteil, der jetzt eben auch noch im Tagesgeschäft ist. Ich glaube, es gab ja auch dann das nächste Gerücht im Anschluss, ob nicht Eric Bouillet, der Ex- Lotus-Renault-Teamchef, nicht auch noch ein Kandidat sein könnte, der ja aber wiederum jetzt auch schon ein paar Jahre aus der aktiven Formel 1 raus ist. Klar muss man sagen, nationalitätentechnisch würde es natürlich super passen. Ja, dann wäre dieses französische Superteam irgendwann wirklich komplett vervollständigt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man echt irgendwann mal Konstanz in diese Position oder in dieses Team auch bekommt auf dieser Position, weil man hat ja jetzt schon doch einen recht hohen Verschleiß oder Wechsel auf dieser bei diesen Posten gehabt, jetzt mit Cyril Abiteboul, dann diese Dreierspitze, die man hatte, die aber auch nicht so richtig funktioniert hat, dann jetzt eben Saffenhauer, also ja, da muss man irgendwann, glaube ich, ein bisschen zur Ruhe kommen, mit wem dann auch immer.
Welche Dreierspitze? Das habe ich schon aus meinem Gedächtnis verdrängt.
Mit Martin Bukowski, mit Rossi und...
Ach, dann, stimmt. Ja, also jetzt stimmt eigentlich Doppelspitze, weil Rossi war ja übergeordnet. Ja, hast recht, jetzt wo du sagst.
Also da war ja auch keiner so richtig dann der Teamchef-Position zugeordnet, aber Bukowski war ja der ja immer dann in den Pressekonferenzen zumindest an der Strecke die Aufgabe übernommen hat.
Boah, da hat Alpine aber schon einiges durchgejagt, ne? Ich glaube, so ein Abiteboul lacht sich ins Fäustchen. Alain Prost ist auch froh, dass er nichts mehr damit zu tun hat aktuell. Also, ach ja, Dennis Lewandowski wird weiter ganz traurig sein. Wir tippen diesen Formel 1 Grand Prix in der Emilia-Romagna in Imola, wie gewohnt, bitte an euch gerichtet, dass ihr tippt bei unserem Kicktipp-Spiel, wenn ihr angemeldet seid, nicht vergessen, denn wichtige Punkte sind gerade zu vergeben und wir tippen wie immer die ersten drei, die Pole Position, Best of the Rest und den letzten. Sophie, bitte fang mal an.
Ja, ich sage Pole Position langweilig, Max Verstappen. Sage aber dann, dass er im Rennen ausfällt. Das ist für mich ja schon ein sehr gewagter Tipp. Und sage dann, Sergio Perez gewinnt vor Fernando Alonso und Charles Leclerc. Und Best of the Rest dementsprechend Aston Martin. Letzter, sage ich, Oscar Piastri.
Oh, das tut weh.
Das ist ein bisschen gegen meine Aussage eben spricht, dass ich sie nicht so weit hinten sehe. Ja. Aber ist egal. Kann ja viel passieren mit Regen.
Christian, was tippst du? Das ist natürlich noch geiler. Du tippst jetzt am Samstagmorgen das Rennen vom nächsten Sonntag und keiner weiß, was passiert. Also das ist doch geil.
Ich lege es auch ein bisschen mutiger an. Ich tippe auf Pole und Sieg Charles Leclerc. Sieg vor Max Verstappen und George Russell. Und was haben wir noch? Letzter wird Logan Sargeant. Der damit auch sich unter Druck setzt, selbst zunehmend. Und
ja gut, Best of the Rest. Best of the Rest hast du ja Ferrari. Also es ist ja dann Ferrari, wenn sie gewinnen, dann...
Ja, wenn Ferrari schon Rest ist.
Also ja, ist schon. Wir haben ja gesagt, alles außer Red Bull ist schon Rest. Ja. Okay. Ja, Christian, also weiß jetzt nicht, also mein Herztipp geht auch Richtung Charles Leclerc, ne? Also ich habe auch Pole und Sieg Charles Leclerc.
Das wäre auch geil zu erleben, Ferrari-Sieg am Sonntag, da drehen die völlig durch.
Dann, ich habe auch auf Platz 2 Max Verstappen und auf Platz 3 habe ich statt George Russell Lewis Hamilton genommen. Also sind wir gar nicht mal so weit voneinander weg. Bei mir wird Kevin Magnussen Letzter, weil er eine Berührung im Rennen hat und sich nicht mehr wirklich, rehabilitieren kann. Die Eierdotterflagge kommt wieder raus am Sonntag, Christian, damit wir drüber reden können, wenn wir dann an der Strecke sind. eure Tipps, wie gesagt, auch gerne unter unsere Social-Media-Kanäle. Das würde uns sehr freuen. Und wir freuen uns immer über Rezensionen. Da kommen wieder einige. Wir gehen Richtung 500 bei iTunes. Also wenn ihr Bock habt, die 500 voll zu machen, würden wir uns sehr darüber freuen. Stand jetzt brauchen wir nur noch 4, aber ihr könnt natürlich auch danach noch weitermachen. Wir haben zwei wortgewandte Rezensionen bekommen. Einmal von Doodle Jump. Hallo, euren Podcast finde ich richtig gut, habe aber eine Anmerkung. Die Formel 1 ist Rennsport und das bedeutet nicht nur Taktik, sondern auch Technik. Die Sparte Technik kommt bei eurer Betrachtung etwas zu kurz. Ein Beispiel möchte ich mit Ferrari in Miami geben. Hier wurde bei Ferrari ein wichtiges Update mit einem neuen Unterboden gebracht, was wohl völlig nach hinten losging. Die Fahrer hatten sich wohl auch entsprechend geäußert und jeder konnte es an den Leistungen und Unfällen auch sehen. Das Auto wurde entsprechend unfahrbar und die Fahrer wussten nicht, wie es reagiert. Ich finde solche Betrachtungen sehr wichtig. Ich meine, wir hatten darüber gesprochen, bin mir aber nicht ganz sicher gerade. Wenn nicht, dann tut uns das leid, aber uns ist das natürlich auch aufgefallen. Wir haben es aber auch in den Livestreams besprochen, aber wir können gerne das Thema Technik noch ein bisschen forcieren in der nächsten Zeit, gerade wenn die Updates kommen. Und MP Ehlert, also vermutlich Marc-Philipp Ehlert, hat eine Rezension dargelassen. Für mich der beste Podcast, den es gibt. Man wird top informiert und die Erklärung bei komplizierten Themen wie Regeln, Budgetobergrenze, Strategien sind sehr verständlich. Christian bringt super seine Erfahrung aus den vielen Jahren in der Formel 1 ein, mit den ganzen kleinen Geschichten und halt auch Insider-Infos super informativ rüber. Kevin vertritt super seine Meinung, legt den Finger in die Wunden bei schwierigen Themen und bringt vieles auf den Punkt. Sophie als F1-Küken bringt super frischen Wind in die Runde, wird immer mehr zur Top-Expertin in der Formel 1 für mich und hoffe, dass man sie irgendwann auch mal on-air bei Sky sehen kann. Macht genauso weiter wie bisher. Es macht einfach super viel Spaß, euch zuzuhören und man freut sich jede Woche auf eine neue Folge. 5 Sterne. Vielen Dank. Das sind doch schöne Rezensionen, muss man sagen. Die erste war 4 Sterne, also nur 1 Stern Abzug für weniger Technik. Also das ist sehr dankbar. Freuen wir uns sehr drüber.
Können wir gut mitleben, ja.
Können wir sehr gut mitleben. Und wie gesagt, wir arbeiten noch immer gerne an uns. Deswegen konstruktives Feedback ist immer herzlich willkommen. Und es freut uns sehr und wir versuchen das auch bestmöglich umzusetzen. Vielleicht müssen wir uns dann für das ein oder andere Technikthema auch noch einen Experten holen, der uns dann noch ein bisschen detaillierter was dazu sagen kann.
Das bin nicht ich, das sage ich ganz ehrlich.
das war Starting Grid für diese Woche. Christian, ich freue mich sehr auf unseren Trip nach Imola. Da werden wir ja alle auch mitnehmen über die Videos auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und das wird sicherlich eine tolle Sache. Ich habe gehört, atmosphärisch ist das ein sehr, sehr schönes Fahrerlager auch und allgemein eine sehr schöne Stimmung. Nochmal ganz kurz, was kann ich so erwarten? Was ist so das, was einzigartig ist für Imola?
Erstmal der lange Stau, weil die Strecke ja tatsächlich ziemlich im Stadtgebiet liegt. Also du hast eigentlich das Gefühl, du bist mitten in der Stadt und dementsprechend schmal sind die Anfahrtswege. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da hinzukommen, hintenrum, vornrum. Je nach Verkehr ist einmal die eine, einmal die andere Route gescheiter. Aber es ist schon sehr speziell. Ich erinnere mich sehr gern zurück an vergangenes Jahr 2022. Da war ich tatsächlich zum ersten Mal als berichterstattender Journalist vor Ort in Imola. Und ich dachte ja, ich bin so wahnsinnig schlau und fahre am Sonntag einfach schon so. Also ich war irgendwann vor 7 Uhr, es war 6 Uhr irgendwas, habe ich noch das Bild richtig von meiner Uhr im Auto vor Augen. Und es war alles voll, rappelvoll. Ja, auf der Straße die Tifosi gelaufen. Ich habe davon auch Handyvideos gemacht. Vielleicht kann ich die mal irgendwo posten. Das war irre. Also um die Zeit, weißt du, weil die saßen dann ja noch, ich weiß nicht genau, was Startzeit war, 2 oder 3, die saßen ja noch 7 Stunden rum. Also natürlich gibt's Rahmenprogramm und so, ja. Aber also das war schon sehr beeindruckend, das mal so zu sehen. Und selbst wenn Imola nicht ausverkauft ist, gibt es da Verkehrschaos, einfach weil die Stadt definitiv überlastet ist mit diesem Grand Prix. Was ja auch ein Grund war, warum der Grand Prix zwischendurch einfach nicht mehr stattgefunden hat, bis er zurückgekommen ist. Aber Italien, wo ich mich auch noch sehr gut erinnere, war der erste Ferrari-Sieg, den ich in Italien erlebt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, um ehrlich zu sein. Muss wahrscheinlich die Alonso-Zeit gewesen sein oder so. Müsste ich mal nachschauen. Oder war es auch nur ein Ferrari-Podium? Bin mir nicht sicher. Jedenfalls die Tifosi völlig durchgedreht. Monza ist ja mit diesem Podium nochmal wahrscheinlich eine Liga höher als Imola, weil das Podium so wie Rockstars über einer Bühne steht. Aber wenn Tifosi feiern, dann richtig. Also das spürt man schon. Das ist da ein bisschen anders. Du gehst dann raus aus der Strecke, hast überall direkt Cafés, kannst irgendwo eine Pizza am Stand essen. Und so. Also es ist schon ein Flair, der ist irgendwie ganz cool. Und der Paddock ist halt altbacken und verhältnismäßig klein im Vergleich zu manchen anderen Strecken, aber genau das macht ihn irgendwie charmant, weil es auch nicht so leicht ist, dass dir die Leute aus dem Weg gehen.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr drauf und übrigens auch Formel 2, Formel 3 an diesem Wochenende, also auch zum ersten Mal Sophia Flörsch fahren sehen. Das wird auch ganz, ganz spannend. Freue mich auch schon drauf. So, in diesem Sinne, machen wir den Laden hier dicht. Bedanke mich und sage, ich brauche einen Kaffee an Sophie Affelt. Danke, Sophie.
Hast du schon einen Kaffee da? Das haben die im Video doch schon gesehen.
Ja, aber der ist leer. Hier, zeig euch das Video. Es ist alle. Ich muss nachlegen.
Fair enough.
So, vielen Dank, Sophie.
Ja, sehr gerne. Und ich wünsche euch natürlich einen schönen Trip. Und werden wir natürlich auch im Podcast dann nächste oder aus unserer Sicht noch übernächste Woche natürlich drüber reden.
Du wirst das Ganze wieder aus München betrachten und uns wahrscheinlich in der Sky-Kamera. Also mich zumindest das ein oder andere Mal langlaufen sehen. Wieder. Genau. Ja, Christian, ich sag mal bis die Tage. Wir sehen uns und danke fürs Mitmachen.
Bitte gerne.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielleicht gibt es die Ausgabe nächste Woche nicht am Montag. Da müssen wir mal gucken, weil Christian und ich haben Rückreisetag am Montag. Es kann sein, dass wir nächste Woche am Dienstag online gehen. Da werden wir euch aber noch rechtzeitig informieren. Deswegen haltet da auf jeden Fall unsere Social-Media-Kanäle auch im Auge. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Viel Spaß beim großen Preis der Emilia-Romagna, Made in Italy und allem, was so passiert. Bleibt gesund und keep racing.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.